Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 7. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und spräche zu ihm, setze du dich hierher, auf den guten Platz, und spräche zu dem Armen, stell du dich dorthin, oder setz dich unten zu meinen Füßen. Ist es recht, dass er solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Es ist uns vielleicht nicht unbekannt, dass es im Laufe der Kirchengeschichte Zeiten gegeben hat, in denen man Sitzplätze im Kirchengebäude mieten oder kaufen konnte. Natürlich konnten sich das nur die reichen Leute leisten. Manchmal mussten die Armen mit Sitzplätzen oder Stehplätzen Vorlieb nehmen, von denen aus sie nicht einmal den Prediger, den Verkündiger des Wortes Gottes zu Gesicht bekamen. Pastor Busch hat die Kirche einmal mit dem Rhein verglichen, der an seiner Quelle noch klar ist, aber nicht mehr an seiner Mündung, nachdem so viel Schmutziges hineingeflossen ist. Wir müssen zurück zur Quelle, so meinte er, um zu sehen, was wahres Christenleben ausmacht. Nun, wenn wir von der Quelle der Gemeinde Jesu sprechen, dann sprechen wir von Christus selbst und seinem vollbrachten Erlösungswerk, und das ist natürlich tadellos. Da gibt es keine Flecken, da gibt es nichts zu beanstanden. Aber wenn wir uns das Gemeindeleben der ersten Christen anschauen, dann stoßen wir nicht nur auf das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes. Wir denken an den Anfang der Apostelgeschichte, sondern es gab auch damals bereits mancherlei Missstände und Mangelerscheinungen. Als Beispiel dafür wird immer wieder die Gemeinde zu Korinth herangezogen. Die geistlichen Verhältnisse in Korinth waren zum Teil erschütternd. Aber offensichtlich nicht nur dort. Wir haben bereits bei der Betrachtung des Jakobusbriefes darauf hingewiesen, dass Jakobus bestimmte Themen anspricht, um Missstände in den Gemeinden zu überwinden. Unter anderem warnt er die Gläubigen davor, Reiche und Arme unterschiedlich zu behandeln. Liebe Brüder, so schreibt er, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Und nun schildert er eine Situation, die uns doch stark an das erinnert, was wir anfangs über eine gewisse notvolle Praxis innerhalb der Kirchengeschichte erwähnt haben. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme oder kommt mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und spräche zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz, und spräche zu dem Armen, stell du dich dorthin, oder setz dich unten zu meinen Füßen. Ist es recht, dass er solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Was Jakobus hier beschreibt, ist durchaus keine mögliche Verhaltensweise in den Versammlungen der Christen. spricht also hier nicht von einem hypothetischen Fall. Gesetzt den Fall, es käme. Sondern es wäre besser hier zu übersetzen, denn wenn in eure Versammlung ein Mann kommt mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, und es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Das heißt also, Jakobus spricht von einer tatsächlichen Verhaltensweise in den Versammlungen. Das macht der Grundtext deutlich, die Grammatik im Grundtext. Es geht also nicht um eine Möglichkeit, sondern es geht um Verhaltensweisen, die tatsächlich so stattgefunden haben, wie Jakobus sie hier schildert. Er greift einfach ein konkretes Beispiel heraus. Ein Reicher und ein Armer erscheinen im Gottesdienst. Ob es sich dabei um einen gläubigen Reichen handelt oder um einen Nichtchristen, um einen ungläubigen Reichen, da sind sich die Ausleger nicht so ganz einig. Die einen vertreten diese, die anderen eine andere Meinung. Die Schilderung des Jakobus ist sehr eindrücklich. Er lenkt unsere Blicke besonders auf das schöne Äußere des reichen Mannes. Wir werden geradezu geblendet von seinem goldenen Ring oder von seinen goldenen Ringen. Auch das ist möglich, die er an seinem Finger oder an seinen Fingern trägt, und von seinem glänzenden Kleid. Wir haben nur noch Augen für diesen Mann. Das heißt hier, und ihr säet auf den, ihr blicket auf den. Das betont Jakobus hier. Den anderen dagegen in seiner ärmlichen Kleidung, in seiner Alltagskleidung, würdigen wir kaum eines Blickes. Und nun geschieht das, was es in der Gemeinde Jesu absolut nicht geben darf. Die Gemeinde lässt sich in ihrem Verhalten von dem bestimmen, was vor Augen ist, was ihre Sinne gefangen nimmt. Während dem Reichen ein angenehmer, bequemer Sitzplatz angeboten wird, weist man dem Armen einen Stehplatz oder einen Platz auf dem Fußboden unten an dem Fußschemel des Verkündigers an. Du hier und du dort. Sitzordnung je nach äußerer Erscheinung oder gesellschaftlicher Stellung. Ob man sich eventuell auch von dem Reichen irgendwelche Vorteile erhofft, materielle Vorteile oder aber das berühmte Vitamin B in beruflichen oder gesellschaftlichen Angelegenheiten, unfassbar, möchten wir sagen. Und wie Jakobus später deutlich macht, es handelt sich um ein sehr liebloses Verhalten und wir könnten darüber sehr empört sein, dass sich so etwas in der Gemeinde Jesu abspielen kann. Unvorstellbar. Und das in der damaligen Zeit, zur Zeit der ersten Christen, wo der Heilige Geist auch noch viel mehr Raum hatte als in unserer Zeit. Aber wenn wir uns darüber empören, dann ist das immer eine gefährliche Sache. Wenn wir denken, sowas könnte bei uns nicht passieren, sowas könnte mir nicht passieren, sowas könnte uns nicht passieren, das könnte unter uns nicht vorkommen, das ist immer eine kritische Sache, so zu denken. Wir denken an den Fall, den Petrus getan hat, nachdem er davon ausgegangen war, mir könnte das nicht passieren, dass ich dich verlasse, Herr Jesus, das könnte mir nicht passieren. Den anderen wohl, aber mir nicht. Das ist immer eine gefährliche Sache. Wir alle, das müssen wir einfach zugestehen. Dem müssen wir uns stellen und das müssen wir zugestehen. Wir alle neigen dazu, nach menschlichen Maßstäben zu denken, zu urteilen und zu handeln. Selbst ein Samuel im Alten Testament war davor nicht gefeit. Wir denken daran, dass er nach dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte, einen neuen König salben sollte. Nachdem Saul verworfen worden war, und er begibt sich zu einem Mann namens Isai, der hatte 8 Söhne. Und 7 von seinen Söhnen wurden Samuel vorgestellt. Und bei einem bleibt sein Blick haften. Und das ist der Eliab. Und da dachte er, für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Nun, er bekommt vom Herrn die Antwort: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Und jetzt kommt das bekannte Wort, wir kennen es alle, haben es vielleicht schon hin und wieder zitiert. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war von Hause aus ein genauso großer Sünder wie seine Brüder. Da hatte er ihnen nichts voraus. Aber er war aufs Innigste verbunden mit seinem Gott. Er glaubte an ihn und er liebte ihn von Herzen. Das machte den Unterschied. Auch David war nicht unansehnlich, es wird uns später gesagt, er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt, aber das war nicht das Entscheidende. Und selbst ein Samuel hatte sich zunächst einmal täuschen lassen. Vom Aussehen dieses Eliab. Wir sehen also, niemand ist von vornherein dagegen gefeit, die Person anzusehen und nach rein menschlichen, weltlichen Gesichtspunkten zu denken, zu urteilen und auch zu handeln. Niemand. Und darum ist es gut, wenn wir sagen, ja, das könnte mir ganz genauso passieren. Und darum ist es gut, wenn wir uns prüfen, ob wir in unserem Verhalten nicht auch von menschlichen Vorzügen hinsichtlich Reichtum, Ansehen und gesellschaftlicher Stellung, Bildungsniveau und dergleichen bestimmt werden. Es ist zumindest einmal angebracht, darüber nachzudenken, damit in die Stille zu gehen und den Herrn zu fragen, wie sieht das eigentlich mit mir persönlich aus, in meinem Verhalten anderen gegenüber? Lasse ich mich auch von solchen weltlichen Maßstäben bestimmen und leiten? Manche können nur mit Leuten kommunizieren und nur mit solchen Gemeinschaft pflegen, die ein bestimmtes intellektuelles Niveau haben. Es fällt ihnen ungeheuer schwer, sich auf eine andere Ebene herabzulassen. Paulus sagt, haltet euch herunter zu den Geringen, zu den Niedrigen. Das fällt ihnen ungeheuer schwer. Und es können auch manche andere Aspekte für uns eine Rolle spielen. Hier steht im Grundtext dieses Wort für Ansehen der Person in der Mehrzahl. Das ist hier so in der Übersetzung nicht ersichtlich, aber es steht im Grundtext in der Mehrzahl und das bedeutet, es geht um eine Bevorzugung von Personen in mannigfacher Weise. Das ist also nur ein spezieller Fall, den Jakobus hier herausgreift, ein besonders gravierendes Vergehen der Gemeinde Jesu, gegen Gott letztlich und natürlich auch gegen den Mitmenschen, gegen den Nächsten. Das gab es also in mannigfacher Weise. Und auch bei uns kann es das geben. Wir wollen das nicht beschränken auf den Umgang mit Reichen und Armen. Es gibt andere Aspekte, die für uns eine Rolle spielen können, beispielsweise gemeinsame Interessen, die wir haben, oder ganz einfach eine gewisse Sympathie, die uns dem anderen zuneigt, dem einen zuneigt, eine Antipathie, die uns dazu verleiten kann, eine gewisse Distanz zum anderen zu halten. Das steckt in unser aller Herzen drin. Und eine solche unterschiedliche innere Einstellung, wovon sie auch immer bestimmt wird, worin auch immer der eigentliche Grund liegen mag, eine solche unterschiedliche innere Einstellung zeigt sich dann schon allein in der Art und Weise, in der wir andere begrüßen, beispielsweise. Hier geht es ja auch um ein Begrüßen. Da lassen wir Bestimmten eine sehr freundliche und herzliche Begrüßung zuteil werden, die wir anderen nicht zuteil werden lassen. Beispielsweise. Es gibt sicherlich auch in der Gemeinde Jesu engere freundschaftliche Beziehungen. Also wir wollen nicht jedem, der das tut und der hier Unterschiede macht, wir wollen nicht jedem böse Motive unterstellen. Das wollen wir nicht tun. Das kann so sein, aber das muss nicht so sein. Und es gibt in der Gemeinde Jesu sicherlich auch freundschaftliche Beziehungen. Es gibt nicht nur geschwisterliche Beziehungen unter den Gläubigen, sondern auch hier und da engere freundschaftliche Beziehungen. Aber sie sollten doch in den öffentlichen Versammlungen hinter den brüderlichen bzw. geschwisterlichen Beziehungen zurücktreten. Wir wollen hier kein Gesetz aufstellen, aber diese freundschaftlichen Beziehungen haben doch eher im privaten Bereich ihre Berechtigung und nicht so sehr in öffentlichen Versammlungen. Hier müssen wir uns einfach mal fragen, wie steht das mit uns? Wie verhalten wir uns da am besten, ohne nach außen hin den Eindruck zu erwecken, da gibt es Leute, die man einfach bevorzugt, ja? Wie ich schon sagte, es müssen keine negativen Motive zugrunde liegen, es kann aber durchaus der Fall sein und da müssen wir uns prüfen. Da stehen wir vor Gott. Das unterschiedliche Verhalten anderen gegenüber aus falschen Motiven heraus, die Bevorzugung einiger und die Benachteiligung anderer, nennt das Wort Gottes hier ein Urteil nach bösen Gedanken. Vers 4b, und urteilt mit bösen Gedanken. Im Alten Testament wird ausdrücklich geboten, dass ein Richter sein Urteil nicht nach dem Ansehen einer Person fällen sollte. Ich lese dazu einmal ein Wort aus dem 3. Mosebuch. Es gibt auch andere Stellen noch im 5. Mosebuch, 2 Stellen. Aber wir beschränken uns einmal mit dieser Stelle aus dem 3. Mosebuch, Kapitel 19, Vers 15. Dort lesen wir, du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht, du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen. Du sollst sie alle gleich behandeln vor dem Gericht, vor dem Recht. Du sollst sie alle gleich behandeln. Du sollst deinen Nächsten Recht richten. Also den Geringen sollst du nicht vorziehen, aber auch den Großen, den Reichen, den Einflussreichen nicht begünstigen. Ein Richter sollte unparteiisch sein und sich in seinem Urteil von nichts anderem als vom Recht bestimmen und leiten lassen. Also nicht vom Ansehen der Person. Das ist ja hier das Thema, ja? Das Ansehen der Person. Und daran denkt Jakobus hier wohl an solche Stellen im Alten Testament, wenn er die Gläubigen dazu ermahnt, doch keinen Unterschied zwischen den Armen und den Reichen zu machen. Dieses Ansehen der Person, dieses Beurteilen nach rein weltlichen, irdischen Kriterien, steckt offenbar so tief im menschlichen Herzen, dass Jakobus die Gläubigen extra daran erinnern muss, dass es ja gerade die Reichen und einflussreichen Leute sind, von denen die Gemeinde viel Unrecht zu erleiden hat. Verse 6 und 7. Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Also Jakobus warnt mit ernsten Worten vor diesem falschen Verhalten, vor diesem gottwidrigen Verhalten Unterschiede zu machen zwischen reich und arm in der Behandlung der Einzelnen. In einer frühen äthiopischen Gottesdienstordnung heißt es, wenn ein Mann oder eine Frau in feinen Kleidern eintritt, komme er oder sie aus unserem oder einem anderen Bezirk, so sollst du, Ältester, während du von Gott sprichst und das Wort Gottes hörst oder liest, nicht die Person ansehen, noch den Gottesdienst unterbrechen, um ihnen Plätze anzuweisen, sondern dich ruhig verhalten, denn die Brüder werden sie empfangen, und wenn kein Platz mehr für sie da ist, wird jemand, der seine Brüder und Schwestern lieb hat, aufstehen und ihnen seinen Platz überlassen. Und wenn ein armer Mann oder eine arme Frau kommen und kein Platz mehr für sie frei sein sollte, dann sollst du, Ältester, ihnen von ganzem Herzen Platz machen, auch wenn du selbst auf dem Fußboden sitzen musst, damit kein Ansehen der Person, sondern nur Gottes sei. Ein Ansehen der Person wird verworfen, es geht allein um das Ansehen Gottes. Und das Rühmen Gottes um seine Ehre, ganz allein. Wir sehen also, wie fein das hier geregelt ist, sodass wir sagen müssen, hier wird der Arme sogar noch dem Reichen gegenüber vorgezogen. Ich würde nicht sagen, dass wir so weit gehen müssten, aber hier wird einer gewissen Gefahr vorgebeugt, in dieser alten Kirchenordnung, einer gewissen Gefahr vorgebeugt, nämlich, dass man natürlicherweise dem Reichen den Vorzug gibt. Lasst uns nun noch auf etwas außerordentlich Wichtiges hinweisen, das Jakobus hier an den Anfang unseres Abschnittes, unseres Textes setzt. Jakobus spricht hier vom Glauben an den Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Gott herrscht über diese Welt, insofern ist er der Herr der Herrlichkeit. Er ist weit erhaben über alle menschlichen Maßstäbe. Und diese Aussage über unseren Herrn Jesus Christus ist hier grundsätzlich ausschlaggebend bei dem Thema, das Jakobus hier anspricht. Er lenkt unsere Blicke auf den, angesichts dessen Macht und Herrlichkeit alle irdische Größe und Herrlichkeit zu völligen Bedeutungslosigkeit verblasst. Dieser Gott kennt kein Ansehen der Person. Das wurde übrigens auch dem Herrn Jesus von Seiten seiner Feinde, der Pharisäer und Schriftgelehrten, zugestanden. Wir lesen einmal Lukas Kapitel 20, Vers 21. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Sie wussten, sie hatten es mit jemandem zu tun, der sich nicht von der äußeren Erscheinung, von der Stellung, beispielsweise auch, die ein Mensch in der Gesellschaft hat, beeinflussen ließ, in dem, was er sagte. Er lehrte die Wahrheit des Wortes Gottes recht, ohne Ansehen der Person. Vor Gott gilt, so sagt Paulus im Römerbrief, kein Ansehen der Person. Und dieser große Gott, unser Herr Jesus Christus, durch den Himmel und Erde geschaffen sind, der sich nach vollbrachtem Erlösungswerk zu Rechten der Majestät Gottes des Vaters gesetzt hat, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der einmal in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird, dieser große, herrliche und ewige Gott, duldet es nicht, dass die Seinen einander oder auch die Nichtchristen nach menschlichen Maßstäben messen und behandeln. Er duldet das nicht. Ein solches Verhalten widerspricht dem Wesen unseres Gottes, dem Herrn der Herrlichkeit. In seinen Augen, in Gottes Augen, gibt es zunächst einmal keinen Unterschied im Blick auf das Sündersein. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 3, es ist hier kein Unterschied, sie sind alle ohne Ausnahme Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Erreichen also die Herrlichkeit Gottes von sich aus nicht. Er spricht von Juden und von Nichtjuden. Er macht hier an dieser Stelle keinen Unterschied zwischen ihnen. Sie sind alle ohne Ausnahme Juden und Nichtjuden, Sünder vor Gott, stehen unter dem Zorn Gottes. Und das gilt natürlich auch für die einzelnen Menschen unter den Juden und unter den Nichtjuden. Sie alle sind ohne Ausnahme verlorene Sünder in sich selbst. Das ist zunächst einmal sehr wichtig, dass wir erkennen, dass Gott da keinen Unterschied macht zwischen dem einen und dem anderen. Zwischen dem, der moralisch niedrig ist und dem anderen, der moralisch etwas höher steht, oder gar zwischen dem Armen und dem Reichen oder welche Unterschiede es in dieser Welt auch immer geben mag, mit denen wir leben müssen seit dem Sündenfall, die wir auch nicht mit Gewalt abschaffen können. Wir können wohl für die Armen da sein, wir können sie unterstützen, aber Armut wird es immer geben in dieser Welt. So sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, Arme habt ihr immer bei euch. Könnt ihr immer für sorgen, habt ihr immer die Möglichkeit. Ja? Ansonsten geht es darum, dass hier kein Unterschied ist. Auch sind die Armen an sich nicht besser vor Gott. Das müssen wir auch betonen. Nicht, dass wir meinen, ein Armer käme aufgrund seiner Armut, aufgrund seiner sozialen Schwachheit in den Himmel und ein Reicher aufgrund seines materiellen Reichtums nicht in den Himmel. Das wäre ein fataler Irrtum. Nein, vor Gott sind sie zunächst einmal im Blick auf ihr Sündersein alle gleich, ohne Unterschied Sünder. Weil es ist wichtig, dass wir uns persönlich das auch immer wieder vergegenwärtigen. Wenn wir uns mit anderen vergleichen und merken, kaum, dass wir plötzlich auf einer höheren Stufe stehen als die anderen, ja? Vielleicht neigen wir uns dann manchmal noch in einer gemachten Demut zum anderen herunter. Das gibt es ja auch, ja, in dieser gemachten Demut. Im Grunde genommen wissen wir, dass wir ihnen weit überlegen sind, den anderen. Aber man will ja nicht so sein, ja? Es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen. Kein Unterschied zwischen dem anderen und mir im Blick auf unser Sündersein. Und das ist das Entscheidende zunächst einmal. Da geht es um unsere Stellung vor Gott. Da geht es nicht in erster Linie um unsere Stellung vor den Menschen. Wir bewegen uns in unserer Zeit, auch in der Gemeinde Jesu, immer wieder auf dieser Ebene, auf dieser menschlichen Ebene. Das ist ganz seltsam. Der Mensch rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Nein, es geht um unser Verhältnis zu Gott, um unsere Stellung, die wir vor Gott haben. Das ist das Entscheidende. Und da sagt die Bibel, um es noch einmal zu sagen, kein Unterschied zwischen dir und mir, zwischen dir und irgendeinem anderen. Kein Unterschied. Sie sind alle ohne Ausnahme Sünder. Lloyd-Jones erzählt in einem seiner Bücher oder in diesem Buch sind Vorträge über das Predigen von ihm gesammelt worden. Er erzählt Folgendes. Ich werde nie vergessen, wie ich vor 27 Jahren an einem Sonntagmorgen in der Kapelle eines College an der Universität Oxford predigte. Ich war eine erlauchte Zuhörerschaft, die er da hatte. Ne? Universität Oxford. Also höher geht es ja kaum, ne? Ich hatte ganz genau so gepredigt, wie ich überall anders auch gepredigt hätte. Als der Gottesdienst beendet war und bevor ich die Zeit hatte, von der Kanzel herabzusteigen, kam die Frau des Rektors eilend zu mir und sagte, »Wissen Sie, dies ist das Bemerkenswerteste, was ich je in dieser Kapelle erlebt habe.« Ich fragte, »Was meinen Sie damit?« »Nun«, sagte sie, »wissen Sie, dass Sie buchstäblich der erste Mann sind, den ich je in dieser Kapelle gehört habe, der so zu uns gepredigt hat, wie zu Sündern?« Und dem fügte sie hinzu, alle Prediger, die hierher gekommen sind, weil dies die Kapelle eines College in Oxford ist, haben offensichtlich außerordentliche Mühe auf sich genommen, um gelehrte, intellektuelle Predigten vorzubereiten, weil sie meinen, dass wir alle große Intellektuelle seien. Das Ergebnis ist, dass wir ohne jegliche Nahrung und völlig unbewegt weggehen. Wir haben diesen Abhandlungen zugehört und unsere Seelen sind trocken geblieben. Sie scheinen nicht zu verstehen, dass wir, obwohl wir in Oxford leben, dennoch Sünder sind. Nun, diese Tatsache stellte eine überaus intelligente Dame fest, nämlich die Frau des Rektors eines Colleges. Es ist kein Unterschied. Und deshalb brauchen die Hochintellektuellen und die Reichen und wie wir sie auch immer bezeichnen wollen und wo sie auch immer zu finden sind, genau dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus für Sünder, wie alle anderen auch. Das ist ganz wichtig. In den Augen dieses Herrn der Herrlichkeit ist auch der herrlich gekleidete Reiche hier in unserem Text nichts anderes als ein schmutziger Sünder. Nichts anderes. Es ist aber auf der anderen Seite auch kein Unterschied zwischen den einzelnen Gläubigen hinsichtlich ihrer Gerechtigkeit vor Gott, hinsichtlich ihrer Herrlichkeit, die sie haben. Und so fährt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 3 fort mit den Worten: und werden ohne Verdienst gerecht durch seine Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und zwar alle, ohne Ausnahme, wenn sie an Christus glauben, sind sie gerecht vor Gott, herrlich gemacht, wie Paulus sagt in Römer Kapitel 8. Ohne Unterschied, kein Unterschied zwischen einem armen Gläubigen und einem reichen Gläubigen. Wer hier einen Unterschied machen will, sowohl im Blick auf das Sündersein oder aber im Blick auf das Herrlichsein vor Gott, das Gerechtsein vor Gott, wer hier einen Unterschied macht, der steht im Widerspruch zu diesem Glauben an den Herrn der Herrlichkeit. Jakobus sagt hier in Vers 4, ist es recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht? Eine andere Übersetzung lautet, dass ihr in Widerspruch mit euch selbst geratet. Das ist wohl auch hier gemeint. In einen Widerspruch mit eurem Glauben an diesen Herrn der Herrlichkeit. Denn dieser Glaube an den Herrn der Herrlichkeit duldet es nicht, dass man hier Unterschiede macht. Ihr geratet in Widerspruch mit euch selbst, mit eurem Glauben. Ihr werdet wankend im Blick auf euren Glauben an diesen Herrn der Herrlichkeit. Das ist hier wohl gemeint. Gott hat es in seiner souveränen Gnade gefallen, besonders Menschen aus armen Verhältnissen zum ewigen Leben zu erwählen. Also es ist kein Unterschied, haben wir gesagt. Und auf der anderen Seite sehen wir hier im erwählenden Handeln Gottes, dass er offensichtlich den Armen einen gewissen Vorzug gibt. Und zwar hat es ihm gefallen, sich gerade aus der Schar der Armen, ob wir es nun auf materielle Armut beziehen oder auf sonstige Armut, weniger große Fähigkeiten und dergleichen. Gerade aus dieser Schar der Armen hat sich Gott ein Volk erwählt. Auch Reiche hat er erwählt, aber besonders eben aus der Schar der Armen. Und das zeigt genau das, was wir im 1. Korintherbrief lesen, im 1. Kapitel, wo Paulus sagt, seht euch mal um in euren eigenen Reihen. Seid ihr nicht selbst als Gemeinde ein Beispiel dafür, dass Gemeinde Jesu passend gemacht ist von Gott für das Evangelium vom Kreuz, von der Kreuzesbotschaft, die den einen ein Ärgernis ist, den anderen eine Torheit? Ihr selbst als Gemeinde seid doch passend dazu. Denn Gott hat nicht viele Angesehene, nicht viele Hochintellektuelle, nicht viele Einflussreiche, nicht viele mächtige Leute in dieser Welt erwählt, sondern schaut euch um in euren eigenen Reihen. Solche, die eben dieses Niveau nicht haben. Im Gegenteil. Aber es hat Gott gefallen, euch, euch Arme, zu erretten. Viele aus dem Sklavenstand in der damaligen Zeit, die dann in der Gemeinde Jesu, ja, man möchte sagen, eine besondere Stellung hatten, manchmal als Älteste, obwohl sie nach weltlichen Gesichtspunkten und Maßstäben verächtlich waren, vor den Augen der Welt verächtlich, aber in Gottes Augen wert geachtet. Hier geht es also um die erwählende Gnade Gottes, besonders im Blick auf die Armen. Hört zu, meine lieben Brüder. Hört genau hin, will Jakobus sagen. Spitzt eure Ohren, aber nicht nur äußerlich, sondern auch besonders innerlich. Hört zu, meine lieben Brüder. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben, die dadurch reich geworden sind, dass sie an diesen Herrn der Herrlichkeit glauben? Hat Gott nicht gerade sie erwählt? Er hat also das äußere Erscheinungsbild der Gemeinde Jesu der Botschaft vom Kreuz angepasst. Und von daher ist es unmöglich, wenn man Menschen nach dem äußeren Ansehen der Person behandelt und die Armen benachteiligt. Ihr habt den Armen Unehre angetan. Gott hat sie geehrt, indem er sie herrlich gemacht hat, durch seine erwählende Gnade, durch den Glauben an Christus, den Herrn der Herrlichkeit, der für sie am Kreuz sein Blut vergossen hat. Gott hat sie geehrt und ihr habt ihnen Unehre angetan. Ihr habt dem Armen nicht die Ehre gegeben, die ihm nach dem Urteil Gottes gebührt. Ja, die Gott ihm in seiner Erwählung, nämlich reich zu sein im Glauben, gegeben hat. Euer Verhalten steht, um es jetzt zusammenzufassen, euer Verhalten steht im krassen Gegensatz zum Handeln, zum Denken, zum Urteilen, zum Handeln Gottes. Krassen Gegensatz dazu. Das ist es, was Jakobus den Lieben hier sagen will. Und er nennt sie liebe Brüder. Er will sie nicht niedermachen aufgrund ihres Fehlverhaltens. Es gab ja manche Mangelerscheinungen in den Gemeinden damals. Er redet sie immer wieder an mit liebe Brüder, geliebte Brüder. Auch wenn es um ganz, ganz ernste Dinge geht und er hier sehr streng mit ihnen umgehen muss. Wir kommen zum Schluss. Ihr Lieben, wie wichtig ist es somit, dass wir den Maßstab Gottes, dass wir sein Wesen, seine Gedanken, sein Urteil und sein Handeln zum Maßstab unseres Denkens, Urteilens und Verhaltens machen. Nicht nur im Blick auf uns selbst, ihr Lieben, lasst mich das mal zum Schluss hinzufügen, weil hier eine große Gefahr besteht, auch im Blick auf unsere Kinder. Das Größte, was aus unseren Kindern werden kann, ist, dass sie zu Gottes Kindern werden, dass sie mit Gott in Ordnung kommen und Frieden haben mit Gott. Und Bürger des Himmelreiches sind und Erben der ewigen Herrlichkeit, das ist das Größte, es gibt nichts Größeres. Verfolgst du für deine Kinder ein größeres Ziel? Sind die irdischen Ziele, die du mit deinen Kindern verfolgst, sind sie für dich der Mittelpunkt im Blick auf das, was du vorhast mit deinen Kindern? Das ist eine wichtige Frage. Was ist für mich in dieser Angelegenheit die Hauptsache? Dann mögen sie auch irdische Ziele erreichen. Wir sagen nichts dagegen, ja? Paulus sagt auch nichts gegen die Reichen und gegen die Hochintellektuellen in der Gemeinde, wenn sie sich nur unterhalten zu den Geringen, ja? Er sagt nichts dagegen, ja? Überhaupt nichts. Aber was ist die Hauptsache? Ihr Lieben, und die Hauptsache muss eben auch bei uns, auch im Blick auf unsere Kinder und Enkelkinder, die Hauptsache bleiben. Das ist ganz wichtig. Es geht um ihr Seelenheil. Darum geht es in erster Linie. Also, wir wollen uns doch dem Denken Gottes und dem Urteil Gottes und dem Wesen Gottes anpassen. Dem Herrn der Herrlichkeit, an den wir glauben. Und dieser Glaube an den Herrn der Herrlichkeit verbietet uns das Ansehen der Person. Also, herunter von deinem hohen Ross. Herunter. Und das muss ich mir auch sagen. Herunter von meinem hohen Ross. Und manchmal ist es ja so, wenn man an sich selbst denkt, man hat ja gar nicht so viel, ne, worauf man stolz sein könnte. Man hat auch gar nicht so viel und trotzdem neigt man dazu, sich noch etwas einzubilden auf das eine oder andere. So sind wir, ja. Freundlich und herzlich wollen wir umgehen mit denen, denen Gott ein angenehmes äußeres Los zugedacht hat. Wir wollen es ihnen nicht neiden, das ist wichtig. Wir wollen freundlich und herzlich mit ihnen umgehen. Aber genauso freundlich und herzlich mit denen, die sich eher auf der schattigen Seite des Daseins befinden. Liebe Geschwister, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Amen.